Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ralf Bollmann, Korrespondent für Wirtschaftspolitik bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im Berliner Büro der FAS. Jetzt hier bei mir im Studio. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe Ihnen was vorbereitet, einen kleinen Wunschzettel. Da steht drauf, Corona-Konjunkturpaket, Wunschzettel an die Bundesregierung von Ralf Bollmann, FAS. Es geht ja heute um ganz viel, 70, 80, vielleicht sogar 100 Milliarden Euro. So viel will die Bundesregierung in die Hand nehmen, um die Corona-Folgen abzufedern. Fällt Ihnen spontan was ein, was da so aus Ihrer Sicht draufkommen könnte?
Ja klar, da ich dringend eine neue Einbauküche brauche, finde ich, es sollte ein Küchenkaufprogramm, eine Küchenkaufprämie geben. Armin Laschet begründete doch die Öffnung der Möbelhäuser vor einigen Wochen damit, dass Nordrhein-Westfalen das Land der Küchenbauer sei. Ich fürchte nur, dazu wird es nicht kommen, weil nämlich die Möbelkonjunktur sowieso ziemlich gut läuft. Die Leute hockten alle 6 Wochen zu Hause oder
und
noch länger.
Stürmen jetzt die Möbelhäuser. Na gut, aber noch sind nicht alle Messen gesungen. Der Koalitionsausschuss sitzt beisammen und verhandelt noch. Das ist eben so eine lange Liste, dass man gestern nicht fertig wurde. Ob man heute fertig wird, mal sehen. Auf jeden Fall ist es eines der Themen dieses Tages, die wir hier sortieren. Schön, dass Sie dabei sind im Podcast. Wir grüßen Sie. Never let a good crisis go to waste. Das stammt von Churchill, so ungefähr 1945, glaube ich. Soll heißen, nutze die Krise für was Gutes. Das stelle ich mal als Gedanken voran, wenn ich jetzt mit Ralf Bollmann, dem Wirtschaftskorrespondenten der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, darüber rede, was gerade in diesen Minuten im Kanzleramt passiert. Zweite Runde der GroKo-Verhandlungen über das Corona-Konjunkturpaket. Da ist ja jetzt noch nicht mal die Summe klar. 80 Milliarden, vielleicht sogar 100 Milliarden, das sind enorme Zahlen mit auch ziemlich vielen Ideen. Ich frage Sie mal so, von dem, was da so rumschwirrt, was ist die klügste Idee und was ist die dümmste Idee?
Also ich halte die meisten Ideen für nicht besonders klug, alles was auch so in Richtung Kaufprämien, Gutscheine und so weiter geht, weil es im Moment ja nicht daran fehlt, das ist glaube ich der Unterschied zu einer normalen Konjunkturkrise, das ist ja nicht so, dass die Leute kein Geld hätten, wir haben ja auch nach wie vor nicht besonders viel Arbeitslosigkeit, die Leute würden ja kaufen, sie können nur nicht aufgrund der Situation, es macht einfach keinen Spaß mit Atemschutzmaske shoppen zu gehen und die Reisemöglichkeiten sind eingeschränkt.
Aber meinen Sie wirklich, dass das für alle so gilt? Also wir haben jetzt heute frische Arbeitsmarktzahlen bekommen. Die Arbeitslosenzahl ist gestiegen, wenn man das vergleicht mit vor einem Jahr. 600.000 mehr Arbeitslose. Wir haben, das ist eine Zahl von gestern, glaube ich, 7,5 Millionen Menschen in Kurzarbeit in Deutschland. Wenn ich das mal addiere, das sind so ungefähr 20% der arbeitenden Bevölkerung, die weniger Geld verdienen.
Ja, Kurzarbeit ist aber ein interessantes Thema. Also erstmal dadurch, dass das ja jetzt geändert worden ist, die Rechtslage und die bis zu 87% bekommen. Manche Arbeitgeber stocken es ja sogar bis zu 100% auf. Sind die Einbußen in den meisten Bereichen nicht so niedrig? Es gibt Sonderfälle, Gastronomie mit den Trinkgeldern und so, aber jetzt sagen wir mal so die klassischen Industriearbeitsplätze. Und es gab eine neue Umfrage vom Allensbach-Institut, die tatsächlich sagt, dass die Leute, die jetzt in Kurzarbeit sind, überwiegend recht zufrieden sind mit ihrer Situation. Die sagen, es ist doch wunderbar, wir kriegen das volle Gehalt, wir können machen, was wir wollen. Und anscheinend ist im Moment die Lage noch so, dass die meisten von denen davon ausgehen, dass ihr Job sicher ist und dass sie nach einer Ende dieser Corona-Phase, die offenbar nach Meinung der meisten auch nicht allzu lange andauern wird, wieder in ihren alten Job zurückkehren.
Okay, also das heißt, dieser ganze Teil, da gibt es ja verschiedene Ideen. Ja. Die Kaufprämie fürs Auto, hoch umstritten, diese Kinderprämie, 300 Euro bis zu 600 Euro, sagt, glaube ich, Armin Laschet pro Kind, damit Familien was ausgeben können, auch so als kleines Trostpflaster für die viele Zeit zu Hause. Ja. Da sagen Sie, das ist alles nett, aber jetzt unter Konjunkturaspekt kann man es eigentlich lassen.
Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass dadurch der Spaß am Shoppen mit Atemschutzmaske steigt, wenn man den Leuten jetzt Geld in die Hand drückt.
Okay, dann frage ich nochmal, was ist denn dann das Klügste, was es so gibt in diesem ganzen
gut, ich glaube, was man wahrscheinlich schon machen muss, sind die Sachen, die jetzt unter Stabilisierung einfach laufen. Also, dass man den Unternehmen, die jetzt gesunden Unternehmen, die jetzt in Schieflage geraten sind, durch die Krise irgendwie noch hilft, über diese schwierigen Monate zu kommen. Wo man allerdings, finde ich, auch genau hingucken muss. Also, wenn jetzt immer gesagt wird, der Gastronomie geht so schlecht, da gibt es ja auch riesengroße Unterschiede. Da gibt es natürlich Läden in Touristengebieten oder in Bürovierteln, wo jetzt alle in Heimarbeit sind, die haben fast gar keinen Umsatz. Also wenn jetzt gesagt wird, die machen im Schnitt 50 bis 60% ihres normalen Umsatzes, sind das ja Durchschnittswerte. Während wenn ich mir die normalen Wohnviertel in Berlin anschaue, also bei mir in Berlin-Kreuzberg zum Beispiel, da sind die Straßencafés voll. Ich habe den Eindruck, ich habe auch mit Gastronomen zum Teil gesprochen, die sind schon nah dran, wieder an ihren vollen Umsätzen. Und dann jetzt pauschal zu sagen, wir geben jetzt allen Gastronomen Geld, wäre natürlich auch Quatsch, aber man muss schon gucken, und das ist, glaube ich, auch die große Stärke des deutschen Sozialstaates, dass man eben die Beschäftigung sozusagen hält über diese Krise, die Unternehmen am Leben hält und dass nicht das passiert, aber das ist ja auch Kurzarbeit schon ein wichtiger Faktor, auch die Verlängerung jetzt, dass eben nicht das passiert, was in den USA passiert ist, dass man dann auf einmal eine zweistellige Millionenzahl von Arbeitslosen innerhalb kürzester Zeit hat.
Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, Herr Bollmann, dann habe ich den Eindruck, wir bräuchten eigentlich nur so ein Konjunkturpaket von vielleicht 5 bis 10 Milliarden.
Also, ja, also ich finde, es aus mehreren Gründen jetzt ein bisschen over dann, nicht nur, weil die Leute jetzt eh nicht kaufen können, sondern auch, weil man ja gar nicht weiß, wie diese Krise jetzt weitergeht und was man sich da vielleicht noch im Trockenen halten muss. Also für meine Begriffe sollte man sich da schon noch was übrig halten für einen Zeitpunkt, wo man das Gefühl hat, also jetzt ist zum Beispiel die Gefahr gebannt, dass wir nochmal eine zweite Welle kriegen oder so. Oder wenn eine kommt, dann um das danach wieder anzuschieben. Und auch für diese Situation, wo man das Gefühl hat, jetzt sind die Leute auch wirklich wieder in der Lage, zu konsumieren und das Geld auch tatsächlich auszugeben.
Aber dann höre ich bei Ihnen auch richtig raus, eigentlich das beste Konjunkturprogramm gerade wäre, die Corona-Schutzmaßnahmen weiter zu lockern, sodass es mehr Spaß macht, einkaufen zu gehen.
Also sagen wir mal, lockern ohne Sinn und Verstand ist ja auch schlecht, wenn der Backlash dann kommt. Aber tatsächlich eine gute Gesundheitspolitik, eine gute Corona-Politik ist, glaube ich, im Moment die beste Konjunkturpolitik.
Ralf Bollmann ist mein Gast heute. Wir sortieren die Themen und Nachrichten dieses Tages und eine Nachricht verspricht, dass das ab heute wieder geht.
Urlaub im Urlaub in Italien mit den Eltern 86.
Italien öffnet die Grenzen ab heute und auch sonst passiert so einiges in Sachen Reisefreiheit. Das kann uns noch besser meine Kollegin Judith Wilminski erzählen, auch jetzt bei uns im Studio mit den Fakten zum Thema. Erstmal Italien, da kann man jetzt einfach wieder hin?
Genau, nach 3 Monaten sind seit heute die Grenzen Italiens wieder offen für EU-Bürger und Bürger aus Großbritannien, Norwegen und der Schweiz. Die Virus-Quarantäne von 2 Wochen, die bislang galt, entfällt. Aber Touristen müssen die strengen Abstands- und Mundschutzvorschriften in Italien beachten. In manchen Regionen muss man seine Maske auch im Freien tragen. Und wenn man es nicht tut, drohen Strafen von bis zu 3.000 Euro.
Okay, gut. Um nach Italien zu kommen, muss man, wenn man nicht fliegt, durch entweder Österreich oder die Schweiz, gerade Österreich, aber auch die Schweiz waren ja beide auch betroffene Länder, stark betroffene Länder zum Teil. Was sagen die dazu?
Die Schweiz freut sich nicht so riesig darüber, dass Italien seine Grenzen wieder aufgemacht hat. Das kann man zumindest in einigen Medien lesen. Den Schweizern scheint das alles jetzt doch etwas zu schnell zu gehen. Aber wenn man direkt nach Italien durchfahren will, ist das möglich, wenn auch nicht so gern gesehen. Ähnliches gilt für Österreich. Italien-Urlauber können auf direktem Weg durchfahren, sollen die Fahrt aber höchstens zum Tanken unterbrechen.
Die österreichische Polizei. Das ist ja der Klassiker, ne? Tanken in Österreich. Ja, gut.
Die Polizei dort will viel kontrollieren und Urlauber sollten deshalb am besten einen Nachweis darüber dabei haben, dass ihr Reiseziel sicher Italien ist, eine Hotelbuchung zum Beispiel.
Okay, gut. Also das passiert außerhalb der Grenzen, aber es passiert ja auch einiges jetzt hierzulande. Das Bundeskabinett hat sich nämlich genau heute auch mit dieser Frage befasst. Was sagt denn unsere Regierung? Wir dürfen jetzt wieder.
Die Bundesregierung hat sich heute früh im Kabinett beraten und jetzt die Reisewarnung für 29 europäische Länder ab dem 15. Juni beschlossen. Wieder reisen können soll man in die Länder der Europäischen Union und nach Großbritannien. So ist das Infektionsgeschehen erlaubt und hier hat Außenminister Heiko Maas auch gleich mal eingeschränkt.
Reisewarnungen sind keine Reiseverbote und Reisehinweise sind keine Reiseeinladung. Und das wollen wir in den Reisehinweisen deutlich machen, die auch zum Inhalt haben können, dass von einer Reise dringend abgeraten wird, etwa nach Großbritannien, solange dort noch eine 14-tägige Quarantäneverpflichtung für alle Einreisenden besteht.
Also auch wenn die Reisewarnung aufgehoben wird, fordert die Bundesregierung die Bundesbürger nicht dazu auf, jetzt munter drauf loszureisen, sondern jede Reiseentscheidung abzuwägen. Mhm. Das Eckpunktepapier, das das Kabinett heute auch besprochen hat, ist die Grundlage für die Verhandlungen mit den anderen Ländern über die Reisefreiheit. Darin stehen Bedingungen für Hygienemaßnahmen und Infektionszahlen, die die Länder erfüllen sollen. Die Reisehinweise, das ist noch interessant, die Reisewarnung ersetzen sollen, reichen dann bis ins Regionale, so in der Art, in Katalonien müssen sie das beachten, in Venetien hingegen jenes.
Okay, das ist die ganz neue Form von Reiseführer, Ralf, weil man die mal mitnehmen muss jetzt in Europa, wenn man reist. Wir haben es ja gerade gehört, der Außenminister, der da irgendwie mit relativ komplizierten Worten versucht, irgendwie deutlich zu machen, überlegt es euch gut. Aber glauben Sie, dass diese Nachricht ankommt oder ist die Nachricht des heutigen Tages nicht viel mehr, es geht wieder?
Ja, ich glaube, das kann man gar nicht so genau kontrollieren. Das hat man ja auch in der allgemeinen Öffnungs- und Lockerungsdiskussion gesehen, dass im Grunde mit dem Tag, wo die Debatte losging, das nicht mehr zu stoppen war. Wobei ich ja im Inland dann immer auffallend fand, dass mit dem Tag, an dem die Gastronomie geöffnet wurde, dann sozusagen, was ja auch ein bisschen was mit diesem Urlaubsgefühl und so zu tun hat, dass eigentlich das für die meisten Leute in den großen Städten zumindest der Tag war, an dem man das Gefühl hatte, das ist jetzt irgendwie vorbei und dann auch andere Beschränkungen nicht mehr so ernst genommen.
Frage ist natürlich, wenn man jetzt darf, mehr oder minder, ob man dann auch will. Die Bild macht heute eine große Schlagzeile, 30% wollen gar nicht in den Urlaub.
Ja gut, ich bin mir gar nicht so sicher, ich kenne die Zahlen nicht so genau, aber ich glaube, bei 30% liegt ungefähr der Prozentsatz der Leute, die sowieso jedes Jahr nicht in Urlaub fahren.
Insofern würde ich das. Ich frage gerade mal rüber.
Das kann gut stimmen.
Jude Wernicki, haben Sie dazu Zahlen gefunden?
Also ja, also da gibt es natürlich wahnsinnig viel und dann auch wiederum nichts an Zahlen. Die Deutschen sind keine Reiseweltmeister mehr. Also vor ihnen liegen inzwischen die USA und China. Aber die Deutschen stehen immerhin noch auf Platz 3 des Rankings der Nationen mit den meisten Auslandsreisen. Nach der deutschen Tourismusanalyse 2020 haben 3 von 5 Bundesbürgern letztes Jahr den Koffer gepackt und sind verreist. Interessant, auch vor Corona schon innerhalb Deutschlands. Im eigenen Land machen die Deutschen schon länger gern Urlaub, am häufigsten in Mecklenburg-Vorpommern. Im Ausland sind die Deutschen 2019 am liebsten nach Spanien geflogen, besonders gern nach Mallorca natürlich. Und viele hat es auch wieder nach Italien gezogen. Das beliebteste Ziel bei den Städtereisen letztes Jahr war Rom. In Italien machen die Deutschen aber auch gern Campingurlaub.
Okay.
Und viele fliegen natürlich auch gern in die Ferne, ja. Klimawandel hin oder her.
Ja. Aber das ist also man muss natürlich dazu sagen, dass USA und China auch größere Länder sind. Ich vermute mal, es sind absolute Zahlen. Das heißt, wenn man es in Prozenten zur Bevölkerung rechnet, glaube ich, liegt Deutschland immer noch ziemlich weit vorne. Und das sieht man ja jetzt auch an dieser Debatte, wie die geführt wird. Ich finde das ja so ein bisschen overdone und zu sehr gehypt. Also manchmal denkt man ja in diesem Land, Artikel 1 Grundgesetz ist das Grundrecht auf Urlaub. Irgendwie. Also ich glaube ja auch, der Jahresurlaubsanspruch ist, soweit ich weiß, also jetzt auf der Arbeit in Deutschland einer der höchsten weltweit.
Auf jeden Fall. 30, 31 Tage.
Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das auch traditionell, ich meine, das hat sich ja verändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten, aber traditionell das auch Ausdruck ist für eine gewisse Freudlosigkeit im Alltag. Also es ist schon so ein Fluchtinstinkt. Lange Zeit sicher, auch das ist ja eine neuere Entwicklung, dass viele Leute auch wieder lieber im eigenen Land Urlaub machen. Traditionell hat es, glaube ich, auch ein bisschen was mit dem gebrochenen Nationalgefühl der Deutschen zu tun, dass man dann auch gerne ins Ausland fährt. Aber das hat sich umgekehrt ja auch in den anderen Ländern verändert.
Aber das ist ja natürlich dann gerade jetzt das Interessante, die Chance auch, also dass man idealerweise merkt, wow, man konnte ja auch ganz gut auf Balkonien im eigenen Umfeld seine Zeit mit sich verbringen. Ja. Oder aber das Gegenteil, dass man gerade nach dieser Corona-Zeit eigentlich fast das, was Sie jetzt gerade ironisch gesagt haben, festschreiben müsste in der Verfassung. Ja. Es gibt ein Recht auf Urlaub.
Ja, teils. Ich glaube, dass es beide Phänomene gibt. Das hängt natürlich auch von der persönlichen Lebenssituation stark ab, ob man Kinder hat, ob man einen Job hat, den man gut von zu Hause machen kann und so. Aber ich würde auch sagen, es ist so Pi mal Daumen 50-50. Die eine Hälfte der Leute sagt, Mensch, das war doch jetzt eigentlich ganz entspannt. Es gibt ja auch Hinweise darauf, dass nicht nur deshalb weniger Leute wegen Herzinfarkt in die Klinik gegangen sind, weil sie Angst vor Infektionen hatten, sondern dass es auch wirklich weniger Herzinfarkte gab, weil einfach weniger Stress war, alles ein bisschen entspannter und so. Und die andere Hälfte natürlich, die sagt, ich werde hier eingesperrt, ich fühle mich hier sehr eingeengt in meinen Rechten. Ich meine, wenn man es jetzt ironiefrei formuliert, also Bewegungsfreiheit ist ja nun mal ein Grundrecht im Grundgesetz und die jetzt unbedingt wieder loslegen wollen.
Ja. Ich habe unser Gespräch natürlich eigentlich vollkommen falsch angefangen mit Ihnen beiden. Erste Frage hätte sein müssen, was sind denn Ihre Pläne, Herr Bollmann, für Urlaub?
Also ich bin da ehrlich gesagt relativ entspannt, weil ich ganz kurz vor dem Shutdown noch 3 Wochen in Kolumbien war. Und damit sind sozusagen die großen Reisewünsche für dieses Jahr erstmal erfüllt.
Glück gehabt.
Ja. Wir fahren in 4 Wochen nach Sylt.
Okay. Urlaub in Deutschland.
Soll sehr voll sein
auf Sylt. Ja, mal schauen, ob wir über den Hindenburgdamm noch rüberkommen.
Wer weiß, ob es was hilft, aber auch der Papst hat sich jetzt zu Wort gemeldet zu dem, was gerade in den USA passiert. Rassismus ist eine Sünde, hat Franziskus in Rom gesagt am Vormittag. Seine Reaktion auf den Tod des Afroamerikaners George Floyd durch die Gewalt eines Polizisten. Ralf Bollmann, ich habe gerade noch mal geguckt auf Twitter, stand 12.20 Uhr etwa, noch keine Äußerung von Donald Trump heute. Man könnte sagen, keine Provokation in der Sache. Was macht der US-Präsident da gerade? Provozieren, um zu eskalieren, um am Ende politisch davon zu profitieren?
Ja, ich glaube schon, dass er eine Möglichkeit sieht in diesen Unruhen, Demonstrationen, in dieser gesellschaftlichen Polarisierung, sein Versagen in der Corona-Krise, die schlechte wirtschaftliche Lage des Landes, was ja beides Faktoren sind, die seine Wiederwahl sehr gefährden können Ende des Jahres, das vergessen zu machen und sich als der Mann von Law and Order zu präsentieren. Das große Vorbild ist ja immer Richard Nixon, der 1968 war das, glaube ich, die Wahl mit so einer ähnlichen Kampagne gewann.
Bei Nixon hat das geklappt. Ich glaube, der Hintergrund war auch, dass der demokratische Bewerber damals vielleicht nicht so stark war. Mhm. Aber kann das denn heute gelingen, diese Strategie? Oder ist das noch offen?
Also ich glaube, das ist offen. Es ist ja tatsächlich so, dass Donald Trump sich jetzt zunehmend isoliert, auch auf internationaler Bühne. Das spielt natürlich im amerikanischen Wahlkampf jetzt nicht so eine große Rolle, aber diese demonstrative Art und Weise, wie sich selbst enge Verbündete von ihm abwenden, Boris Johnson hat ihm ja jetzt die kalte Schulter gezeigt. Das ist möglicherweise eine Sache, die dann doch Eindruck macht. Und dieses Law-and-Order-Versprechen muss er natürlich dann irgendwie am Ende auch einlösen. Also wenn er damit nur noch mehr Chaos und Unruhe produziert, weiß ich nicht, wie die Wähler reagieren. Aber das ist auch immer schwer zu sagen, weil natürlich so die Leute, denen er seine erste Wahl verdankte, möglicherweise sich davon auch gar nicht so sehr beeindrucken lassen und dann nur sagen, das sind jetzt irgendwelche Chaoten aus dem linken politischen Spektrum, die jetzt hier die ganze Unruhe entlang.
Das ist ja politisch auch interessant. Ich glaube, also aktuelle Umfragen sagen auch, dass die Mehrheit, über 50%, nicht einverstanden ist in den USA mit dem Kurs des Präsidenten. Aber wir haben ja auch bei der letzten Wahl gesehen, er braucht keine Mehrheit. Er muss bloß verhindern, dass die anderen ihre Mehrheit zusammenkriegen. Also,
klar, es kommt dann immer darauf an, wie sich das auf die einzelnen Staaten verteilt. Und wenn die Demokraten 90% in New York haben, bringt das nichts, wenn Trump 5 Staaten dafür mit 51% gewinnt. Ja.
Justin Trudeau, der kanadische Premierminister, hat sich geäußert, er wurde gefragt nach seiner Reaktion auf Donald Trump, hat dann erstmal, das erspare ich uns jetzt, weil Schweigen im Radio nicht so spannend ist, 20 Sekunden geschwiegen, ganz demonstrativ, im Video kann man das sehen, geht auf Twitter auch ganz gut rum. Dann hat er aber auch noch was gesagt, dass man nämlich mit dem Finger nicht immer nur auf andere zeigen soll, sondern eben auf den Rassismus und das Problem im eigenen Land auch die Aufmerksamkeit gelenkt. Hören wir ihn gerade mal.
There is systemic discrimination in Canada, which means our systems treat Canadians of color, Canadians who are racialized, differently than they do others. It is something that many of us don't see, but it is something that is a lived reality for racialized Canadians.
Also, Rassismus ist Realität in Kanada, sagt der Premierminister des Landes, Justin Trudeau. Und da applaudiert man ja natürlich erstmal gerne. Man denkt so, das ist so das Nordamerika, das wir mögen, der Nice Guy. Mhm. Aber am Ende ändern diese Nice Guys an der Grundsituation ja leider fast genauso wenig wie ein Donald Trump.
Nein, ich finde ja ehrlich gesagt in dem Zusammenhang die europäische Position auch immer sehr überheblich. Natürlich gibt es in den Vereinigten Staaten Rassismus, aber ich meine, gegen das, was an unterschwelligem Rassismus in Europa existiert, würde ich jetzt mal sagen, ist das in den Vereinigten Staaten absolut harmlos. Also ich meine, Sie müssen mal mit dunkelhäutigen Deutschen reden, was die im Alltag immer so erleben. Ich bin ja in der Kurpfalz aufgewachsen, Gegend um Mannheim, wo ja früher eine große amerikanische Garnison war, deshalb viele dunkelhäutige Deutsche leben, die breitest des Felses sprechen und sich trotzdem im Alltag jeden Tag fünfmal fragen lassen müssen, wo kommen sie denn eigentlich her? Und ich glaube, das gibt es in der Form in den Vereinigten Staaten nicht. Also dass sozusagen grundsätzlich bezweifelt wird, dass die Leute Amerikaner sind, dass sie in dieses Land gehören und so. Gut, das hat eine andere Vorgeschichte, ist mir auch klar. Mhm. Aber es ist einfach eine größere, trotz aller Diskriminierung, die es gibt, wenn man das im Alltag in Amerika erlebt, eine viel größere Selbstverständlichkeit des Zusammenlebens, die wir in Deutschland noch überhaupt nicht erreicht haben. Und deshalb haben wir keinen Grund, uns da irgendwie überheblich zu zeigen.
Was Sie da gerade ansprechen, passt ganz gut zu einer Diskussion, einem Aufreger, den es gibt um die Gästeliste der heutigen Ausgabe von Sandra Maischberger. Da geht es unter anderem auch, da geht es immer um aktuelle Themen, um die Situation in den USA. Und unter den Gästen ist dann keine POC, also keine Person of Color, das ist ja so ein bisschen Neusprech für Menschen, die nicht rein weiß sind, also keinerlei Herkunftsdiversität, könnte man vielleicht mal auf gut Deutsch sagen. Ist das ein Problem?
Es ist ein Problem, aber ich weiß gar nicht, ob es sozusagen speziell in dieser Sendung ein Problem ist oder ob man das nicht auf anderen Ebenen diskutieren müsste, also ob nicht es viel wichtiger wäre für diese Selbstverständlichkeit auch des Zusammenlebens, dass nicht weiße Leute mit Migrationshintergrund, aber überhaupt einfach Leute mit anderem Background als jetzt die Mehrheitsbevölkerung vielleicht, eben auch in einer Diskussionsrunde zur Abwrackprämie zu Wort kommen.
Okay, also ich verstehe Sie richtig. Ne? Das war auch so ein Gedanke, den ich hatte. Also, dass man nicht, weil das finde ich zum Teil auch problematisch, wenn man dann eben so ein Thema hat, dass man dann den Vorzeigeminderheitenvertreter
also sozusagen, genau. Also, dass ein dunkelhäutiger Deutscher sich jetzt nur zum Thema Rassismus äußern darf und soll und muss im deutschen Fernsehen.
Und nicht
das,
zum Beispiel zum Mietrecht.
Fände ich jetzt eine völlig falsche Herangehensweise.
Ja. Okay, also hat man hoffentlich gehört, auch in der Redaktion von Sandra Maischberger. Die haben auch schon reagiert auf Twitter auch dafür geworben, haben gesagt, Leute, wir haben ja viele verschiedene Themen, deswegen eben auch diese Zusammenstellung und den Zwinkersmiley, den sie dazu gesetzt haben, den hätten sie sich wahrscheinlich sparen sollen. Wir sortieren all das, was heute Thema ist, und Göttingen ist Gesprächsthema weit über die Grenzen der südniedersächsischen Stadt hinaus. Göttingen hat seit dem Wochenende eine große Zahl an Corona-Neuinfektionen, weil da Großfamilien zusammenkamen und sich ordentlich gegenseitig angesteckt haben. Jetzt hat die Stadt Göttingen auch alle Schulen dicht gemacht für eine Woche als Konsequenz. Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ist weiter an meiner Seite. Ist das jetzt ein erstes Beispiel für diese neue Strategie, Corona-Herde direkt vor Ort lokal eingrenzen?
Ja klar, und das ist, finde ich, auch ein Zeichen dafür, was wir jetzt so allmählich lernen, auch über dieses Ausbreitungsgeschehen und was sich eben abzeichnet, dass die entscheidende Rolle bei der Ausbreitung dann doch diese Super-Spreading-Events sozusagen spielen. Also viele Leute auf nächster Nähe in engen, schlecht belüfteten Räumen. Das war bei diesem Fall in Göttingen der Fall. Das war offenbar bei dieser Eröffnungsparty in dem Gasthof in Ostfriesland der Fall. Das war bei diesem Gottesdienst in Frankfurt der Fall und ähnliche Dinge mehr. Und dass möglicherweise andere Dinge in Alltagssituationen, die wir bisher als gefährlich eingeschätzt haben, doch nicht so dramatisch sind. Also inzwischen sagen ja doch die allermeisten Virologen, dass zum Beispiel es beim Aufenthalt im Freien eigentlich relativ unbedenklich ist und dass sehr, sehr wenige, wenn überhaupt, Infektionen gab, die im Freien stattgefunden haben. Und ich erinnere mich noch, während der ersten Lockdown-Phase wurden in den sozialen Medien immer so Fotos verbreitet aus überfüllten Parks, angeblich überfüllten Parks, und wie gefährlich das angeblich sei und was die Leute da für riskante und lebensgefährliche Dinge machen. Und da muss man doch aus heutiger Sicht sagen, das war alles ein bisschen übertrieben. Aber so lernt man eben dazu.
Ja, genau. Es ist ja, ein ständiges Lernen in dieser Pandemie. Empfehlung wäre wahrscheinlich, macht die Familienfeier, die Großfamilienfeier im Park und nicht in engen Räumen. Aber es bleibt natürlich erstmal auch die Frage mit Blick auf Göttingen. Sie haben ja andere Beispiele auch genannt. Das könnte man so werten, das passiert halt jetzt einfach, dadurch, dass sich wieder mehr Menschen bewegen können, miteinander Kontakt haben. Aber man kann natürlich auch sagen, was da passiert ist, ist auch fahrlässig, mit
natürlich
so vielen Menschen zusammenzukommen.
Ja, ja, klar. Ja. Also vor allem, da man ja inzwischen auch weiß, dass genau das die gefährlichen Situationen sind, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht genau, warum es dann immer wieder dazu kommt und warum sich Leute so verhalten. Aber das hängt, glaube ich, in manchen Bereichen auch damit zusammen, dass es eben tatsächlich dieses Missverständnis gibt mit dieser allmählichen Öffnung und Lockerung, sei ja die Gefahr jetzt vorbei und jetzt könne man quasi wieder alles machen. Alles sollte man dann eben doch nicht machen.
Und Missverständnis möglicherweise auch, was denn eigentlich alles Familie ist. Ne? Also da, wenn ja, man so hört, ja. Familie ist grundsätzlich eigentlich der Ort und die Gemeinschaft, die geht.
Das Kriterium ist, und das ist ja auch nachvollziehbar, halt die Leute, die ständig in einem Haushalt leben, weil die kann man sowieso nicht auseinanderhalten und aber sozusagen sich mit anderen Haushalten in größerer Anzahl, in geschlossenen Räumen zu treffen. Und ich finde es ja auch immer sehr drollig, diese Alltagshinweise, die dann die Bundeskanzlerin immer gibt, die sagt, liebe Leute, vielleicht nicht mehr so häufig Hände waschen, das haben wir überschätzt am Anfang, aber lüften ist das neue Händewaschen sozusagen. Ja.
Sie haben gerade das Wort Unverständnis gebraucht. Es gab ja auch Unverständnis dann, ob der Reaktion einiger derjenigen, die da eben dann zu dem Verdachtskreis zählten, ging um die Frage, wer testet sich jetzt, wer testet sich nicht. Ich habe mal eine kleine Aussage hier von Claudia Schröder, das ist die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabes in Niedersachsen, zum Stand der Dinge und auch zu dieser Testfrage.
Das Gesundheitsamt muss wissen, ob es hier eine Infektion gegeben hat oder nicht. Das Gesundheitsamt kann jetzt nicht auf Verdacht große Quarantäneanordnungen treffen, nur weil eine Person sich weigert, sich entsprechend testen zu lassen. Das läuft jetzt aber auch. Nach meinem letzten Kenntnisstand hat eben eine entsprechend robuste Ansprache dann auch dazu geführt, dass diesen Testanforderungen auch Folge geleistet wird.
Ich muss gerade schmunzeln, robuste Ansprache. Ich versuche mir das gerade irgendwie bildlich vorzustellen. Gut, es hat dann so geklappt. Hätte natürlich aber auch sein können, dass es nicht klappt. Wir hatten ja die Diskussion eher bei der Frage Impfen. Also gibt es eine Impfpflicht, wenn es irgendwann einen Impfstoff gibt?
Die Frage stellt sich natürlich genauso dann auch bei der App. Also laden sich gerade jetzt, wo ja dieses allgemeine Bedrohungsgefühl nicht mehr so stark ist, laden sich die Leute wirklich freiwillig eine App runter, die dann im Zweifelsfall dazu führt, dass auf den bloßen Verdacht, dass man irgendwie mal in der Nähe einer Person stand und so weiter, dann wirklich sich zu Hause 14 Tage einzuschließen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das alle Leute dann so mitmachen.
Und jetzt kommt die Freiheit versus Sicherheitsfrage an Sie anhand dieser beiden Beispiele. Also kann man und soll man Menschen zu Tests verpflichten können, wenn Sie sagen ja?
Also ich glaube, in diesen Situationen, wenn jemand bei so einem Infektionsgeschehen wirklich involviert war und dabei war, finde ich das verhältnismäßig, das ist ja sozusagen juristisch immer der Begriff, weil man ja dadurch auch viele andere Eingriffe in persönliche Freiheiten, die Ministerin hat ja gerade gesagt, Quarantäneauflagen für möglicherweise Dutzende, Hunderte andere Leute sich ersparen kann durch diesen einen Test. Mhm.
Jetzt frage ich mal nicht nach der App, das ist wahrscheinlich ein größeres Brett. Aber nur so eine kurze Tendenz, würde ich sagen, man kann so eine App verpflichten. Frankreich macht das ja beispielsweise. Geht diesen Weg.
Ja, also ich glaube, da ist einfach viel schiefgelaufen. Wenn man die eingeführt hätte, gleich im Zusammenhang, zeitlichen Zusammenhang mit der Lockerung, dann wäre die Akzeptanz viel größer gewesen und dann könnte man sich die Diskussion sparen. Ich bin auch gar nicht sicher, die Erfahrungen aus anderen Ländern, die sowas schon eingeführt haben, sagen ja, dass es letztlich gar nicht so viel bringt. Ich meine, das ist halt bei allen diesen Dingen auch ein gewisser Lernprozess. Als ich vor 3 Monaten war das, glaube ich, jetzt zum letzten Mal saß, habe ich die Dinge zum Teil noch sehr viel lockerer gesehen. Zwischenzeitlich habe ich sie sehr viel strenger gesehen. Und es gibt Dinge, die wir damals für gefährlich hielten, wo wir jetzt wissen, sie sind ungefährlich. Ich glaube, das ist auch letztlich ein Lernprozess, die, ehrlich gesagt, um noch einmal auf die Bundeskanzlerin zurückzukommen, Frau Merkel auch ein bisschen unterschätzt hat, weil Medizin ist eben doch nicht Physik. Und die Zusammenhänge im menschlichen Körper und dieses Infektionsgeschehen und so ist doch komplexer und ganz so eindeutig wie mit irgendwelchen, wie Atome miteinander reagieren, ist das bei Lebewesen doch nicht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der hat sich auch einmal ein bisschen aufgeregt über diesen Wankelmut der Virologen. Man kann eben manche Dinge dann doch nicht so eindeutig sagen.
Sagt Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im Deutschlandfunk Kultur, der gerade an einer neuen Merkel-Biografie arbeitet, richtig?
So ist es,
ja. Wir werden dann mehr Gedanken dazu sicherlich lesen können, wenn sie rauskommt. Ralf Bollmann ist mein Gast heute, Journalist und Autor verschiedener Bücher. Über Angela Merkel gibt es schon 2 aus ihrer Feder, ein weiteres ist in Arbeit. Aber es gibt auch den Titel Walküre in Detmold, eine Entdeckungsreise durch die deutsche Provinz, ihre Reise zu den deutschen Opernhäusern. Das sage ich vorweg, Sie haben nämlich noch einen Termin heute nach unserer Sendung, nicht in der Oper, sondern im Berliner Ensemble.
Ja, genau. Die bereiten sich ja jetzt relativ konsequent, ich glaube so konsequent wie kaum ein anderes Haus in Deutschland, auf eine Wiedereröffnung unter Corona-Bedingungen vor. Und das wurde ja auch schon in ein paar Zeitungen abgedruckt, dieses berühmte Bild von dem fast leeren Parkett, wo dann vereinzelte Stühle, Einzelsitze, Doppelsitze über das Parkett verteilt sind. Und ich glaube, in diesem Haus, was normalerweise sowas in der Größenordnung 500, 600, 700 Plätze sowas hat, kriegen sie dann noch 200 Leute unter. Und sie versuchen eben auch ein Bühnenprogramm zu machen mit wenigen Schauspielern auf Sicherheitsabstand, was dann auch unter Corona-Bedingungen funktioniert.
Und das schauen Sie sich an, erstmal aus Interesse oder auch schon mit so einem Vorgefühl, so kann es gehen oder
so
kann es nicht?
Ja, also weil ich das eigentlich ganz vernünftig finde, dass da eben ein Intendant ist, der sich sozusagen da konstruktive Gedanken macht, weil ganz viele Kulturschaffende sind ja in so einer beleidigten Position im Moment, sagen, wir haben Berufsverbot erhalten. Ich kenne auch ein paar Intendanten, da sage ich jetzt keine Namen, kann jeder selber nachgucken, die in den sozialen Medien fast auch schon Verschwörungstheorien teilen, dass unter fadenscheinigen Vorwänden die Bundesregierung ihnen da irgendwas verbietet. Mindestvorwurf ist dann immer zu sagen, die Kultur kommt als Letztes, weil wir ja wirtschaftlich nicht bedeutend sind und so. Dabei sehen sie gar nicht, dass diese Live-Situation mit in großen Opernhäusern 2000 Leuten im Publikum, Pausenbuffets, wie kriegt man die Leute raus und rein, selbst wenn das im Saal gar nicht so gefährlich wäre. Was ist mit diesem Orchester, was da dicht gedrängt im Graben steht, jetzt auch nochmal Musiktheater? Was ist mit den Chören, die ja bekanntermaßen, gab es ja jetzt schon mehrere Fälle, das größte Infektionsrisiko überhaupt sind, wenn mehrere Leute zusammen singen? Das heißt, es gibt ja reale Probleme und da ist es jetzt, finde ich, nicht genug, wenn beleidigte Künstler darauf warten, dass ihnen der Staat wieder alles erlaubt, sondern da muss man sich eben auch selber, was ja an vielen Häusern auch geschieht, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, selber Gedanken machen, wie man unter den jetzigen Bedingungen was machen kann. Möglicherweise ja auch den Sommer über Open Air, weil da ja eben die Risiken viel geringer sind als in geschlossenen Theatern.
Ja. Ja, okay, das klingt ganz hoffnungsvoll. Wir haben im März zuletzt zusammengesessen und hatten da schon, ich kann mich erinnern, da hatten Sie einen relativ skeptischen Blick, vor allem also auch lange, auf die lange Perspektive. Ja. Wir sprachen ja anfangs der Sendung über die Finanzen, die öffentlichen Finanzen.
Ja, klar, ja.
Noch ist ja eher so Gießkanne, aber irgendwann ist dann natürlich Ebbe.
Da gibt es ganz viele Bereiche, wo die Leute sich, glaube ich, jetzt Illusionen machen. Also das natürlich wird es eine Spardebatte im Kulturbereich geben. Es wird auch, weil jetzt manche Leute sagen, das hilft alles dem Klimaschutz. Wenn fast alle öffentlichen Verkehrsbetriebe in Deutschland bis hin zur Bahn sind praktisch pleite und da wird man viel Geld reingeben müssen, um nur den Betrieb irgendwie aufrechtzuerhalten. Von den Ausbauplänen der letzten Jahre gar keine Rede mehr. Also das wird, und das trifft eben auch die Kultur, wird dann nicht mehr so rosig aussehen, wie es die letzten 10 Jahre war und wo ehrlich gesagt viele Leute es gar nicht zu schätzen wussten, in welchen komfortablen Bedingungen man da gearbeitet hat.
Ralf Bollmann war an meiner Seite in dieser Stunde Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Sehr gerne.